Ich habe etwas mitgebracht und das sind also eigentlich drei Ausschnitte. Das heißt nicht, dass es alles ist, es gibt viel mehr in der Allergieforschung bei uns. Ich habe aber zwei ausgewählt, die schon sehr, sehr weit vorne sind in der Therapie und eines, was in der Diagnose uns, glaube ich, in der Allergie weiterbringen wird und möchte Ihnen dazu jetzt ein bisschen etwas berichten. Es ist so, ich selber bin eigentlich Arzt und ich bin am Institut gelandet, weil ich eigentlich Arzt an der Klinik werden wollte und bin dann eigentlich geblieben, weil es mich begeistert hat und dafür verantwortlich ist auch der Professor Kraft, der dort sitzt, der mich eigentlich immer begeistert hat. Ich wollte anfangs dann immer nur schwere Kranke heilen und habe aber dann sehr bald begriffen, dass in der Forschung eine große Kraft ist. Und was ich auch gemerkt habe, und das ist etwas, was ich auch glaube und das ist, was ich ein bisschen vermitteln möchte, ist, dass wir durch die Innovationen, die wir am Institut tätigen können oder durch unsere Erfindungen das Leben von Kranken und Ärzten verändern können und damit vielleicht auch ein bisschen unsere Möglichkeiten, Forschung zu betreiben. Begonnen hat die ganze Sache also eigentlich damit, dass ich ans Institut gekommen bin und es wurde damals also eigentlich die Frage gestellt, was sind denn eigentlich die allergieauslösenden Stoffe und Substanzen und kann man die sozusagen auch genauer definieren und es war damals gerade die Zeit reif und der Dieter Kraft hat es also begriffen, dass man Techniken anwenden kann, wo man aus der Erbsubstanz, also die für Allergene kodiert, dann die DNA-Sequenz ablesen kann, die letztlich für diese Substanzen kodiert und alle haben damals, und da ist einer der Pioniere, ist der Heimo Breitineder, der auch heute da ist, wir waren alle begeistert davon zu wissen, was sind jetzt eigentlich diese Allergene und das war eigentlich auch gar nicht so einfach und ich will das jetzt nicht so ausführen, wie sehr wir uns da geplagt haben, bis wir da also weitergekommen sind, aber was dann passiert ist, ist, dass sehr, sehr bald die Allergensequenzen dann also sozusagen uns entgegengepurzelt sind. Wir haben also viele von denen entschlüsseln können und dadurch dann die Strukturen der Allergene ableiten können, diese dann verwenden können, um eigentlich dann anzuschauen, wie die Krankheit funktioniert, wie das Immunsystem diese Allergene erkennt. Und das, was mich als Arzt besonders interessiert hat, war, wie man sie dann für eine bessere Diagnose und für eine Therapie und letztlich für eine Prävention einsetzen kann. Im Zuge dieser Arbeiten ist eine Sache aufgetreten und das war also die, dass wenn man nun jetzt all diese allergenen Substanzen kennt, dass man, wenn man sie diagnostisch umsetzen will, letztlich eine Plattform benötigt, wo man gleichzeitig gegen sehr viele verschiedene Moleküle testen kann. Und es war dann so, dass in den Jahren 1999, 2000 Chips aufgekommen sind und das waren damals nicht nur DNA-Chips, sondern also auch die ersten Publikationen, es waren zwei oder drei, wo man Proteine auf Mikrochips gespottet hat und wie wir das dann bemerkt haben, dass also so etwas möglich ist, haben wir die Frage gestellt, ob man das auch mit Allergenmolekülen machen kann und ob man auf dem dann auch eine IgE-Detektion machen kann und das ist etwas, was nicht ganz selbstverständlich ist, denn jeder weiß, dass IgE-Antikörper im Plasma und Serum in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind. Das ist aber gelungen und wir haben damals also den Allergen-Chip sozusagen aus der Taufe gehoben. Das ist also nichts anderes gewesen als ein Glasslide, wo man dann mit einem Device, das ist so ein Spotter eben, diese kleinen Tupferl machen hat können und auf einer sehr kleinen Fläche viele, viele Allergene verorten konnte. Und der Charme an der ganzen Sache war, dass letztlich man mit sehr geringen Mengen dann das Allergenreaktionsprofil gegen über 100 Allergene lesen konnte innerhalb von wenigen Stunden. Und wir haben das damals also eigentlich für ein bisschen noch eine Spielerei gehalten und uns gedacht, das wird sicher sehr lang dauern, bis das zum Patienten kommt. Die Sache hat sich aber jetzt also sehr stark weiterentwickelt und mittlerweile ist es so, dass eigentlich in allen Teilen der Welt der Allergenchip also für die Allergiediagnose eingesetzt werden kann. Und es gibt jetzt eine sehr aufregende Entwicklung, die kürzlich stattgefunden hat, die ich hier kurz erwähnen möchte. Das ist ein europäisches Projekt, das heißt Metall, das können Sie sich auch also auf der Homepage anschauen. Und worum es in diesem Projekt konkret geht, ist, dass man nun in Kinderkohorten, wo also Blute von praktisch Müttern, Nabelschnurblute, von den Neugeborenen dann über die ersten Lebensjahre bis hin zum 16. Lebensjahr, die Kohorte, also die ist am längsten konserviert, das ist die Bamse-Kohorte, das ist eine, die in Schweden etabliert wurde, da wurde den Kindern also kürzlich, also im 16. Lebensjahr, sind dann eigentlich keine Kinder mehr, sondern Adoleszente abgenommen. Und was jetzt also durch diese Technologie möglich ist, ist sozusagen die Evolution der allergischen Immunantwort gegen all diese Proteine zu studieren, und das liefert da unglaublich viele Daten und ist so, dass wir so im Augenblick also dabei sind, dass wir die verdauen. Wir verwenden dazu einen Allergenchip, den wir gegenüber dem, den Sie sozusagen jetzt im Handel bekommen können, stark erweitert haben. Also all diese grünen Felder, und Sie sollen das gar nicht alles lesen, aber überall, wo es grün ist, haben wir also wichtige Allergene hinzugefügt, sodass wir jetzt also mit einem Chip arbeiten können, auf dem sich zurzeit 176 verschiedene Allergenkomponenten befinden. Und ich darf auch sagen, dass also dieser Chip ständig im Wachstum begriffen ist, also man kann ständig etwas hinzufügen. Wir verwenden ihn mittlerweile also auch für die Diagnose von Infektionserkrankungen und haben jetzt begonnen, also in diese Kinder hineinzuschauen, und da gibt es also viele Dinge, die, wenn Sie jetzt in der Immunologie tätig sind, also vielleicht offene Fragen für Sie sind. Eine da hier nur kurz angesprochen, Sie sehen hier also ein Chip-Profil einer IgE-Reaktion gegen all diese Komponenten bei einer Person, die allergisch ist, und Sie sehen darunter dann abgebildet das IgG-Profil dieser Person, und was Sie unschwer erkennen können, ist, dass also im Prinzip nicht alles, also was sozusagen mit IgE reagiert, auch mit IgG reagiert und umgekehrt, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Personen, die allergisch sind, sehr wohl auch allergenspezifische IgG-Antikörper machen, dadurch aber nicht geschützt sind, weil diese eben andere Epitope erkennen bzw. sich auch gegen andere Allergene richten. Ganz lustig ist es dann auch, wenn Sie die Evolution von solchen Kindern anschauen, und ich kann Ihnen nicht diese tausende Bilder zeigen, aber im Grunde sehen sie ein bisschen so ähnlich aus wie dieses hier. Das ist also ein Schnappschuss von einem Kind aus einer norwegischen Kohorte, wo wir Blut abgenommen haben im Alter von 10 Jahren, und wo Sie dann sehen, wie die allergische Immunantwort dann kläglich sprießt und zunimmt im Alter von 16 Jahren, wo sie sich dann auch zu stabilisieren beginnt und dann eigentlich auch einfriert. Das heißt also, eigentlich konserviert bleibt, und das ist auch etwas ganz Interessantes, also Allergiker verändern dann ihre allergenspezifische Immunantwort nicht mehr. Es gibt aber davor ein Fenster, das plastisch ist, wo wir wahrscheinlich auch durch Interventionen wie präventive Maßnahmen eingreifen können, um das zu verändern. Da gibt es eben, wie Sie hier sehen, dann eben, das ist die Liste von verschiedenen Allergenen, das sind hier bestimmte Kinder, die hier verfolgt wurden, und zwar im Alter von 4 Jahren, von 8 Jahren und 16 Jahren, Kinder, die also sehr, sehr früh zum Beispiel mit dem Birkenhauptallergen zu reagieren beginnen. Andere starten dann etwas später, wie zum Beispiel dieses hier. Und Sie haben also hier verschiedene Verlaufsformen, wo Sie also sehen, dass also sehr frühe Sensibilisierungen vorliegen, und man könnte jetzt auch glauben, späte Sensibilisierungen, und genau das ist jetzt das Ziel also eigentlich dieser europäischen Projekte, dann also festzustellen, wo jetzt eigentlich genau dieses vulnerable Fenster liegt, wo es eigentlich dann bei den Kindern sozusagen noch verformbar ist. Das Zweite, und das ist etwas, was jetzt logisch auf dem aufbaut, ist, dass wenn man also diese Diagnosemöglichkeiten hat, dass man sich auch überlegt, die Immuntherapie, das ist ja eine der Behandlungssäulen, die wir in der Allergie haben, die Impfung also dann gegen das krankheitsauslösende Allergen dann zu verbessern. Und diese Art der Therapie ist, wie Sie alle wissen, eine, die also auch schon sehr lange praktiziert wird. Sie wurde das erste Mal 1911 von Nuhn publiziert, und er hat damals also eigentlich gar nicht gewusst, dass es eigentlich eine Allergie ist, die er da behandelt. Er hat glaubt, das ist eine Intoxikation, hat Allergenextrakt gespritzt und dann beobachtet, dass es bei den Patienten zu einer Toleranzausbildung kommt, in dem Sinn, dass die Patienten dann eben gegen das krankheitsauslösende Allergen, gegen das sie geimpft wurden, eben nicht mehr empfindlich waren. Nun, diese Therapie hat, und das weiß der Mediziner, der sie anwendet, auch ganz genau, eine ganze Reihe von sehr unangenehmen Begleiterscheinungen, und ich nenne sie hier als ungewünschte und auch Nebeneffekte, zu denen der eine gehört, den wir alle fürchten und vor dem wir also uns wirklich, also vor dem wir zittern, das ist der allergische Schock, das ist der, der den Patienten dann auch ins Grab bringen kann, und genau das will ja der Arzt eigentlich nicht. Es passiert dann, wenn Sie dem Allergiker das Allergen verabreichen und wenn die Dosis zu hoch ist, es dann die Mastzellen und Basophilen des Patienten zur Degranulation bringt, der systemisch seine Mediatoren ausscheidet und dann einen Schock erleidet, an dem er dann auch versterben kann. Das ist sozusagen die am meisten gefürchtete Nebenwirkung der Immuntherapie. sehr unangenehm und nicht gewünscht ist auch das Pusten der IgE-Antwort beim Allergiker, das bei der Administration des krankheitsauslösenden Allergens leider auch passiert. Und es gibt dann auch eine Reihe von Nebenwirkungen, die nicht lebensbedrohlich, aber auch unangenehm sind. Und die gehen darauf zurück, dass die zugeführten Allergene dann auch die T-Zellen anregen eben und dann durch Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen es dann eben zu einer Entzündungsreaktion im Patienten kommt. Und genau das ist jetzt sozusagen die Herausforderung eigentlich, dass wenn man die Immuntherapie jetzt vielen Menschen zugänglich machen will, wir wissen ja, dass sie wirkt, dass das Ziel jetzt sein muss, diese Nebenerscheinungen zu überwinden, auf der anderen Seite die Therapie so zu gestalten, dass sie also für den Arzt und für den Patienten praktischer wird. Das heißt also, dass er sozusagen nicht so viele Behandlungen benötigt. Und dazu ist es so, dass auch hier die Allergenstruktur eigentlich, wie wir glauben, der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Und es gibt in der Tat also eine ganze Reihe von Entwicklungen, die in den letzten, sage ich jetzt einmal, 10 bis 15 Jahren also in Therapiestudien gemündet haben. Und eine davon will ich Ihnen also hier berichten. Und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, die ich Ihnen noch berichten möchte, für die, die nicht beim ISMA-Meeting gewesen sind. Das ist also die Technik, wo wir einen Träger nehmen, also ein Trägerprotein, und dann Allergenpeptide, die wir aus den Bindungsstellen der IgE-Antikörper aus dem Allergen entnehmen und dann darauf transplantieren, wenn Sie so wollen, sodass wir dann einen Impfstoff bekommen, der mit IgE-Antikörpern selber nicht mehr reagiert, weil diese Peptide zu klein sind, eben aus den Konformationsepitopen herausgeschnitten sind. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch die T-Zell-Epitope zu eliminieren, damit wir auch diese Nebenwirkungen gering halten können. Und die Impfung soll dann mit Hilfe des Trägerproteins, das ist ja das Gelbe hier dann, zu einer IgG-Antikörperbildung gegen das Allergen führen, die dann den Patienten eben schützen soll. Nun, wir haben, weil das so ist, dass in der Biotechnologie und in der Medizin Sie nicht alles ausprobieren können, wenn Sie dann letztlich Patienten behandeln und in klinische Studien gehen wollen, uns zuerst die Frage stellen müssen, welche Allergie wollen wir eigentlich als erste behandeln und mit welcher wollen wir eigentlich jetzt zum Patienten gehen. Und das war es eigentlich relativ einfach zu entscheiden, weil wir alle wissen, dass im Wesentlichen 50% der Allergiker auf der Welt Gräserpollen allergisch sind und die anderen 50% also mit der Hausstaubmilbe reagieren. Der Vorteil der Gräserpollenallergie ist der, dass sie eine Allergie vorliegen haben, die saisonal ist. Das heißt, sie können also genau feststellen, ob der Patient jetzt eben in der Saison Symptome hat oder nicht und das dann auch der Exposition zuordnen. Und so haben wir dann gesagt, die erste Studie und den ersten Impfstoff, den wir also hier entwickeln wollen und selber in die Klinik bringen wollen, das soll ein Gräserimpfstoff sein. Und eine wesentliche Voraussetzung war die Vorarbeit, die am Institut stattgefunden hat, wo eigentlich die Hauptallergene aus dem Gräserpollen, das ist das Flupe 1, 2, 5 und 6 Molekül, gut charakterisiert waren. Das heißt, wir haben auch die Übeltäter, die Moleküle sehr genau gekannt. In einem Konstruktionsschritt haben wir uns dann jedem dieser Moleküle zugewandt. Wir haben die IgE-Bindungsstellen also definiert durch eine lange und sorgfältige Vorarbeit und haben dann Peptide aus diesen Bindungsstellen an diese Trägerproteine, diese Carrier eben gekoppelt und haben dann gesucht nach einer Methode, wie wir das dann auch, ich sage es jetzt einmal, industriell und großtechnisch herstellen kann. Das ist also auch eine wichtige Voraussetzung. Das heißt, dass man es in Bakterien produzieren kann zu niedrigen Kosten, in einer gleichbleibenden Qualität. Und das war sozusagen die nächste Herausforderung. All diese Fusionsproteine, es waren insgesamt 4 an der Zahl, wurden dann also sorgfältig geprüft auf reduzierte IgE-Reaktivität. Also da wurden hunderte Serien ausgetestet dafür. Wir haben die allergene Wirkung oder das heißt die nicht vorhandene allergene Wirkung getestet, die T-Zell-Reaktivität und dann viele, viele Tiere immunisiert, um festzustellen, ob wir auch die richtigen Antikörper in den Tieren bekommen. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, also ohne das Tierexperiment geht es nicht. Man kann also nicht einfach dann so in den Menschen gehen. Von all diesen Allergenen hatten wir bereits die dreidimensionalen Strukturen zur Verfügung. Das hat also unsere Arbeiten sehr erleichtert. Sie sehen diese hier abgebildet und die sind also ganz verschieden. Das ist also ein rein Beta-Sheet strukturiertes Protein. Das hier, das geknäuelte, was so ausschaut wie ein barocker Lockenkopf, ist sozusagen hier bestehend aus reinen Alpha-Helices. Und das war eine ganz gute Basis dann für die weiteren Arbeiten. Und Die nächste Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist, wenn wir jetzt eine Impfung machen wollen, die auch sicher ist, was nehmen wir jetzt eigentlich als Carrier-Protein, damit dann nicht irgendwelche Behörden kommen und sagen, also das dürfen Sie eigentlich nicht und wenn Sie das machen, dann gibt es ein großes Risiko für die Patienten, die geimpft werden. Und da haben wir lang gesucht und haben dann das sogenannte Press-Protein gefunden und der Charmant-Press, das aus Hepatitis B kommt, ist, dass es in vielen, vielen tausenden Patienten als Hepatitis-Vakzine erprobt wurde und sich da als sicher herausgestellt hat. Es ist in den gegenwärtigen Hepatitis-B-Impfstoffen nicht enthalten, wie wir wissen, und wir wissen das auch genau, warum das so ist, weil ein großer Konzern das nicht will, und das sage ich jetzt offline, weil die haben einen anderen Impfstoff. Press hätte auch gewirkt, die haben das Patent dann gekauft und in die Schublade gesteckt, und damit war also das eigentlich jetzt ein sehr schöner Kandidat, und dann haben wir gesagt, das nehmen wir, da gibt es die Sicherheitsdaten, und das war dann sozusagen der Carrier, den wir hier eingesetzt haben. An diesen Carrier haben wir dann die Allergenpeptide angefügt und dann kommt schon der nächste Schritt, dann geht das Ganze in die GMP-Produktion, das heißt die Good Manufacture Practice. Sie müssen Impfstoffe heute eben unter genau kontrollierten Bedingungen herstellen, wo jeder Schritt also minutiös dokumentiert wird. Das heißt nicht, dass es deswegen sauber ist, als man es also bei unserem Institut machen könnte, aber es ist eben sozusagen hier die Kontrolle vorgeschrieben. Sie sehen hier so einen Fermenter, das ist es, in dem dann die Bakterien dann gezogen werden. Da werden also mehrere Liter angesetzt und man kann dann durch eine Methode, die sich Fat Batch Fermentation nennt, diesen Bakterien ständig Nährstoffe und Sauerstoff zuführen, sodass man dann da drinnen Grammmengen von den Fusionsproteinen bekommt. Wobei dann die Bakterien dann so weit versklavt werden, dass sie also bis zu 60% ihres Gesamtproteins dann also nur das gewünschte Protein herstellen, und entsprechend leicht ist es dann, relativ leicht, sage ich jetzt einmal, zu reinigen und immer wieder eben darzustellen. Diese Fusionsproteine werden dann auf IgE-Reaktion geprüft, und zwar sehr sorgfältig, weil wir ja nicht wollen, dass wenn dann der bestimmte Patient in die Ordination kommt, der dann doch damit reagiert, dann sozusagen eine Reaktion erleidet, und das heißt, dass wir also mehrere hundert Patienten austesten. Und Sie sehen hier, dass diese Fusionsproteine eben auch keine Reaktion mit IgE-Antikörpern aufweisen, während die Allergene das sehr wohl tun. Das ist also einer der ganz wesentlichen Schritte in so einer Impfstoffentwicklung, und das geht hier auch sehr gut. Und was als nächstes kommt, und das war was, worauf wir dann auch sehr stolz waren, ist, dass diese Proteine dann auch in Patienten, und da haben wir in einer Zusammenarbeit mit der Hals-Nasen-Ohren-Klinik mehr als 80 Patienten ausgetestet, und zwar auch in der vollen Pollensaison. Die reagieren sehr schön, also hier mit Gräserpollenextrakt, haben aber keine allergischen Reaktionen auf diese Fusionsproteine gezeigt, und das ist ein weiterer wesentlicher Schritt in der Sicherheitsbewertung dieses Impfstoffes, bevor sie dann weitergehen können und das Patienten verabreichen. Und ich sage jetzt dann auch nur einen kurzen Kommentar dazu, also alle Allergologen wissen das, alle Allergieimpfstoffe, die heute angewendet werden, müssen ganz langsam hochdosiert werden, und das erfordert, dass also bis zu 50 Injektionen oft pro Jahr angewendet werden müssen, um die Patienten zu behandeln, und zwar nicht deshalb, weil die Impfung so schlecht wirkt, sondern weil man sich einmal an die Dosis herantasten muss, die der Patient überhaupt aushält und verträgt. Bei der sublingualen Immuntherapie müssen die Leute gar jeden Tag eine Tablette oder Tropfen zu sich nehmen, und das finden wir also eigentlich sehr, sehr unpraktisch. Und um das jetzt zu umgehen, muss unser Impfstoff jetzt eigentlich so sicher sein, dass man also eigentlich eine volle Breitseite schießen kann und dann noch eine und noch eine, und das war's dann. Aber dafür müssen wir also auch die Sicherheit haben. Und da haben wir dann alle so ein bisschen, das muss ich Ihnen schon gestehen, auch den Atem angehalten, als wir damals in die erste Impfstudie gegangen sind, die als eine sogenannte Sicherheits- und Dosfindungsstudie gemacht wurde, wo 18 Patienten Placebo bekommen haben. Das war also nur das Azapat Aluminiumhydroxid und dann jeweils verschiedene Dosen, also dieser Fusionsproteine, wobei hier jeweils 10 Mikrogramm von jedem der vier Komponenten drin war, also hier 40 Mikrogramm, hier 80 und hier 160 Mikrogramm. Das ist sehr, sehr viel, das ist eigentlich furchteinflößend viel, muss man sagen. Und diese Patienten wurden zunächst einmal also gescreent, da wurde festgestellt, ob sie Gräserpollen allergisch sind. Dann wurden sie randomisiert, und zwar nach ihrer Reaktion im Hauttest und vor allem dann in der Pollenkammer. Sie mussten also in einer Kammer sitzen, wo Pollen eingeblasen wurde. Da wurden die Symptome genau festgestellt, die Patienten haben gescored und sie wurden dann diesen Gruppen also randomisiert zugeordnet. Und wesentlich ist hier, dass in jeder Gruppe Patienten sind, die also gleich empfindlich sind, weil sie sonst von Anfang an schon verschiedene Ergebnisse bekommen würden. Dann haben sie 3 Injektionen bekommen und das ist jetzt das Neue und das Merkmal dieser Impfung. Es gibt also nur 4 Injektionen bei dieser Impfung. 3-mal wird vor der Saison geimpft, ein 4. Mal wird dann danach aufgefrischt. Diese 3 Injektionen haben wir hier simuliert. Dann haben wir die Patienten wiederum hautgetestet und in die Kammer gesetzt und geschaut, was passiert. Und sehr zu unserer Freude hat sich einmal zum ersten gezeigt, dass die Patienten das alle ausgehalten haben. Das heißt, sie haben also eigentlich die Impfung recht gut vertragen. Und was man auch beobachten konnte, sie alle haben die gewünschten IgG-Antikörper gegen die Allergene gemacht. Das sehen Sie hier und das passiert bei den placebo-behandelten Patienten nicht. War natürlich so, dass die Ärzte, die behandelt haben und die Patienten nicht wussten, was sie bekommen haben. Das heißt, die Studie war doppelt blind und placebo kontrolliert. Das erste erfreuliche Ergebnis dann, was auf eine klinische Wirksamkeit auch schon in dieser Safety- und Dose-Finding-Studie hin zeigt, ist die Reduktion dann der kutanen Reaktion, die man im Hauttest messen kann, wobei hier die 20 und 40 Mikrogramm Dosis wirkungsvoll war, die 10 Mikrogramm und das Placebo eben nicht, das war zu wenig und das war für uns dann auch der Anhaltspunkt, diese beiden Dosen dann in die nächstgroße Phase 2b-Studie überzuführen, die jetzt gerade läuft in 11 europäischen Zentren. Dort sind wir auch und das ist jetzt eigentlich die Neuigkeit, die Phase 2b-Studie mit diesen 2 Dosen und einer Placebo-Gruppe wurde gestartet in 180 Patienten in 11 europäischen Zentren, die Sie hier angegeben sehen, überall dort, wo es also Gräserpollen auch vorkommt. Die Patienten hatten eine sogenannte Baseline-Session, da wurde also die Empfindlichkeit sozusagen auf Pollen einmal festgestellt und konfirmiert. Dann wurden sie ein Jahr lang geimpft, das ist jetzt passiert, sie haben jetzt ihre Erhaltungsdosis bekommen. Und was jetzt für uns ganz wichtig war, wir haben ein sogenanntes Data-Monitor-Komitee etabliert. Das ist ein Instrument, das Sie verwenden können, um hineinzuschauen, wie die Studie eigentlich läuft, ohne dass Sie sie entblinden. Das heißt, es sind unabhängige Experten, Kliniker und Statistiker, die die Ergebnisse anschauen, also den Symptom Medication Score also überprüfen und Ihnen dann nur sagen, Sie sollen weitermachen oder Sie sollen nicht weitermachen. Nicht? Und dieses Hineinschauen in die Daten hat also vor wenigen Tagen stattgefunden und die positive Neuigkeit ist, das Data Monitor Komitee hat empfohlen, die Studie weiterzuführen, was also für uns ein Anhaltspunkt dafür ist, dass sie auch, dass die Therapie wirkungsvoll ist und dass es auch sozusagen in einem guten Verhältnis zu den Nebenwirkungen steht. Nun, eine weitere Sache, die jetzt sehr weit gediehen ist und über die ich auch also sehr froh berichte, ich habe es immer wieder erwähnt, auch das hat jetzt also einen Schritt erreicht, wo wir im Prinzip jetzt im Patienten gehen, ist das Entfernen von IgE-Antikörpern aus Allergikern. Das ist eigentlich etwas, was versprechen würde, dass man den Patienten eigentlich gegen alle Allergene, wenn sie so wollen, oder mit allen Allergien behandeln kann, egal ob das eine Medikamentenallergie ist, eine Bienen- und Wespengiftallergie, eine Pollenallergie oder eine Milbenallergie, weil ja die IgE-Antikörper überall eigentlich für die Krankheit verantwortlich sind. Und das Schöne beim IgE ist, dass es in sehr geringen Konzentrationen beim Patienten vorkommt und diese Apheresetherapie, die Sie hier sehen, die darin besteht, dass Sie dem Patienten Blut also entnehmen, das ungerinnbar gemacht wird, dann wird das Plasma präpariert, über eine Säule zirkuliert, bei den Autoimmunerkrankungen werden dort alle IgG-Antikörper entnommen und wir haben nun eine Säule also konstruiert, die ganz spezifisch das IgE aus dem Patienten entfernt. Und das Plasma wird dann wiederum zurückgeleitet, das heißt, er bekommt das alles zurück, außer dem, was ihn eigentlich krank gemacht hat. Und das Zauberprodukt, das da drinnen ist, ist also etwas, was auch aus dem Labor kommt. Das ist also ein Anti-G-Antikörper, der jetzt so verändert wurde, dass er wieder in Bakterien schön exprimiert werden kann. Wir nehmen jetzt nur noch die variable Region der schweren und leichten Kette, verbinden die mit einem Verbindungsprotein, das ist ein sogenannter Single-Chain, wie man ihn nennt. Und das Reizvolle am Single Chain ist, dass man ihn in Bakterien herstellen kann. Und das ist auch nicht ganz unwichtig, denn die Kosten der Therapie wären wahrscheinlich 10 bis 50 Mal so hoch, wenn wir sozusagen Antikörper nehmen müssten, die praktisch von Zellen hergestellt werden. Und der Vorteil ist der E. coli-Produktion eben, dass es also im Prinzip viel billiger ist, in großen Mengen erhalten werden kann. Und Voraussetzung ist, dass er auch gut bindet, das haben wir gezeigt. Und wir haben jetzt dieses BM10. Das ist dieses neue Produkt dann auch gebaut Und da gab es viele, viele Schwitzstunden für uns. Also es war zum Beispiel, ich wende das jetzt nur so, wenn Sie das interessiert. Die Frage war natürlich für uns, was passiert, wenn wir das sterilisieren, wird dann sozusagen der Ligand noch aktiv sein und wieder dann noch gut depletieren, weil Sie müssen ja nennen Sie mit einem Nickname die kleine blaue Kaffeemaschine, die müssen Sie auch sterilisieren, weil sonst können Sie ja nicht das Plasma da durchzirkulieren lassen. Also da gibt es viele technische Dinge, die man auch adressiert. Und da haben wir auch ein bisschen unseren Erfindungsgeist spielen lassen. Das ist gelungen und jetzt ist es so, dass die Studie bereits begonnen hat. Wir werden im Jänner dann die ersten Patienten anhängen. Wir verwenden es jetzt also für Patienten mit Asthma, die auch hohe total IgE-Spiegel haben. Langfristig wollen wir es für alle IgE-vermittelten Allergien dann auch verwenden können. Wir wissen jetzt schon, dass wir also die Säulen als Wegwerfprodukte, Einmalprodukte, also relativ günstig bauen können. Wir wissen auch, dass es eine ähnliche Behandlung durch Injektion ganz gute Ergebnisse gibt und sind jetzt sehr gespannt. Und das ist jetzt das, was jetzt gerade passiert, dass eben die ersten Patienten an die Säule kommen. Und da möchte ich auch gleich also die Person würdigen, also die das vorangetrieben ist. Das ist übrigens auch ein Facharzt für Pathophysiologie, der Dr. Lupinek. Also das ist ein Mediziner, der also auch forscht und auf ihn sind wir da besonders stolz, weil er hat das Projekt vorangetrieben. Und da sehen Sie die Personen, unter anderem die Frau Dr. Focke, die als Hertha Firnberg Stipendiatin, wenn Sie so wollen, eigentlich diese Technologie entwickelt hat. Und da arbeiten wir also auch mit den Leuten zusammen, die die Patienten stimulieren. Und ich scheue mich nicht zu sagen, dass wir auch mit Firmen arbeiten. Das sind die, also die In-vitro-Diagnose machen und die, die dann auch Therapie machen. Und das freut mich ganz besonders, dass das eine österreichische Firma ist, die auch zwei Österreichern gehört und die kein internationaler Konzern ist. Also auch das ist wichtig. Und darum glaube ich, dass aus unserem Institut eben auch Innovationskraft kommen kann. Ich sehe viele, viele Projekte und Sie haben das von der Frau Professor Pohle gesehen. Und wenn auch nur einige von denen ihre Schritte so weit voranmachen, dass sie dann dem Patienten was nützen, dann ist der Geist von Rocky Tansky erfüllt und vielleicht bewirkt es auch, dass ein bisschen Geld ans Institut zurückkommt und dann unsere Forschungsarbeiten möglich macht. Und auf das hoffen wir alle sehr auch. Ja. Vielen Dank.